Marcus Metal Podcast. Heute mit dem Thema
Interview mit dem Teufelsknecht.
Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zur 137. Folge von Metal Marcus Metal Podcast. Heute tauchen wir tief ein in die Welt der Literatur und dafür ist der Teufelsknecht persönlich hier. Einen wunderschönen guten Tag.
Ja, hallo Markus. Hi.
Aber Teufelsknecht ist ja nicht dein echter Name.
Nein.
Beziehungsweise eigentlich müssten wir jetzt ja sagen, du hast dann ja sogar drei Namen, wenn Teufelsknecht auch dein Name ist.
Ja, das ist richtig. Magnus Wagner ist natürlich nur ein Pseudonym. Ich habe natürlich noch einen richtigen Namen, den ich jetzt nicht verrate. Der steht aber in den Büchern drin.
Ich wollte gerade sagen, ich habe es gesehen.
Man kann das lesen. Und ja, Teufelsknecht ist natürlich so eine Art Berufsbezeichnung, kann man sagen, als für meine schriftstellerische Tätigkeit.
Teufelsknechte, genau. Jetzt gibt es vielleicht Leute da draußen, die kein Wort erstmal verstehen und sich fragen, wer bist du und was machen wir hier gerade? Darum erzähl doch gerne erstmal ein paar Sätze zu dir und warum du dann den Weg heute hierher gefunden hast. Ich meine, klar, wir sind uns irgendwann mal über den Weg gelaufen, wir folgen uns auf Instagram, aber für das alles gibt es ja irgendwo einen Grund, denn ja, wir haben schon gesagt, Literatur, du bist also eher aus der schreibenden Zunft, aber hast natürlich einen Berührungspunkt zur harten Musik.
Ja, das ist vollkommen richtig. Da wäre auch meine erste Frage nochmal ganz kurz zurück an dich. Genau, warum hat das eigentlich so lange gedauert, dass du mich hier eingeladen hast? Wir kennen uns erst seit, ich weiß nicht, seit einem Jahr ungefähr.
Also über den Weg gelaufen sind wir uns bei Warwolf und Grave Digger, wenn ich mich nicht irre.
Ja, richtig, genau. Da habe ich dann irgendwie auf einmal, da standst du auf einmal neben mir.
Genau.
Und da habe ich noch so überlegt, hey, das ist doch hier, das ist doch der der Metal Markus, genau, so, und da habe ich dich angequatscht, genau. Nein, ich freue mich umso mehr über die Einladung und dass ich hier sein darf, genau.
Ja, sehr gerne.
Wir reden über Metal heute und im Speziellen dann über meine Bücher, die ich auch, ja, sind es Heavy-Metal-Romane, also Heavy-Metal spielt halt eine wesentliche Rolle in meinen Büchern und das sollten wir uns gleich mal genauer unter die Lupe nehmen. Und ja, Magnus Wagner, genau, Pseudonym. Vielleicht kann ich das auch gleich ein bisschen aufklären, warum dieses Pseudonym.
Ja, gerne.
Vielleicht so als Einstieg, weil es ist natürlich schon so, dass ein Pseudonym es so ein bisschen einfacher macht, in so eine Rolle als Schriftsteller reinzukommen und sich so ein bisschen als, ja, ich sag mal, auch so ein bisschen als Marke zu positionieren. Das ist, man ist vielleicht ähnlich wie bei einem Sänger, der auch einen Künstlernamen hat und sich dann vielleicht auf der Bühne in eine Rolle reinfindet. Genauso mache ich das beim Schreiben. Warum Magnus Wagner? Das kann ich auch ganz kurz erklären. Vielleicht dazu kurz zum Hintergrund. Ich bin ja im schönen Rheinland in Bonn geboren und bin im Schatten des Siebengebirges aufgewachsen mit einem sehr romantischen Umfeld und der Nibelungensaga. Und als ich so überlegt habe, ja, wie nennst du dich, ne, als Künstler? Ja, da ist mir schon so der Richard Wagner so eingefallen. Es gibt ja auch eine Metalband, die ganz klar behauptet, Richard Wagner wäre der Erfinder des Heavy Metal.
Du meinst die Band, über die man heute nicht mehr so gerne spricht?
Weil das ist eine Band, genau,
die sehr Dinge tut.
Die tut komische Dinge und hat ein, genau, vielleicht das eine oder andere ein gespaltenes Verhältnis zu dieser Band. Aber sie sind davon überzeugt. Naja, und Magnus halt so ein bisschen dieses Nordische, so ein bisschen der Große und so ein bisschen der Geheimnisvolle. Ja, das fand ich ganz passend dazu. Deswegen habe ich mich dann so genannt.
Jetzt bist du ja aber schon, man möge es mir nachsehen, wenn ich das so sage, ein paar Semester älter und hast jetzt ja nicht in frühester Kindheit und oder Jugend mit dem Schreiben dieser Romane angefangen. Also zumindest, ja, wenn ich mir jetzt angucke, dass im ersten Roman steht, er wäre 2021 veröffentlicht worden im Ursprung oder zumindest das Copyright bezieht sich auf dann. Was ist denn dann also die Initialzündung dafür gewesen, dass es zu dieser Serie gekommen ist? Und war es im Ursprung auch direkt so als Serie geplant oder sollte das so ein One-Off werden im Ursprung?
Es ist gar nichts geplant gewesen. Es war alles so aus dem Bauch raus tatsächlich. Vielleicht, wenn man zurückblickt, war ich immer schon jemand, der so ja, vom Geschichtenerzählen begeistert war. Ich bin auch so ein kleiner Filmnerd oder habe viel gelesen. Ich habe zu Hause auch eine kleine Bibliothek, kann man sich nennen, aber so rund 500 Bücher, die sich alle so im Genre Fantastik bewegen, Fantasy, ein bisschen Horrorliteratur. Und im Prinzip hatte ich immer das Gefühl, hey, irgendwie willst du auch mal eine Geschichte erzählen. Und das war auch schon in meinen ganz jungen Jahren so. Ich habe schon kleine Kurzgeschichten geschrieben, aber da ist natürlich nie was Ernstes draus geworden. Und ursprünglich wollte ich eigentlich was ganz anderes schreiben. Das fing schon so 2018 an. Das war eigentlich so eine Idee über, ja, Freunde, so ein bisschen Coming-of-Age-Geschichte. Das habe ich dann auch angefangen zu schreiben, waren so 150 Seiten. Dann habe ich gemerkt, nee, das ist großer Käse. Funktioniert so nicht. Das ist, nee, also,
so schlimm, du hattest, oder?
Ja, es war ganz furchtbar. Ich wusste zu dem Zeitpunkt noch überhaupt nicht, wie schreibt man überhaupt eine Geschichte? Wie schreibt man Dialoge, ne, Charaktererstellung und solche Sachen? Das lernt man halt nicht. Man wird halt nicht als Schriftsteller geboren oder man kann diesen Beruf irgendwie erlernen, sondern man muss sich einfach hinsetzen und ja, ich glaube, Stephen King hat das mal ganz passend irgendwie geschrieben. Man muss, wenn man Schriftsteller werden will, viel lesen und viel schreiben. Und genau das habe ich dann getan und ich habe einfach angefangen zu schreiben. Und dann habe ich mir was rausgesucht, wo ich mir ja, ziemlich sicher war. Da kenne ich mich so ein bisschen aus, da habe ich Bock drauf und habe dann einfach angefangen. Genau, 2021. Wir wissen alle, was das für eine Zeit war. Wir hatten viel, viel Zeit.
Ja.
Und tatsächlich habe ich das erste Buch, über das wir heute ja auch verstärkt reden, ich glaube, innerhalb von 4 Monaten geschrieben. Also das war so richtig aus dem Bauch raus, einmal so weg. Aber es war von vornherein nicht als Buch geplant, sondern ich habe halt angefangen und irgendwann habe ich gemerkt, so, ach, na, vielleicht wird da eine Geschichte draus, vielleicht wird da was Größeres draus. Ich mache einfach mal weiter. Und dann auch erst hat man sich so ein bisschen mit dem Thema beschäftigt, wie könntest du das eventuell auch veröffentlichen? Das ist natürlich auch noch eine Besonderheit bei mir, könnte ich gleich nochmal drauf zur Sprache kommen. Aber so im Prinzip ist das immer noch, also auch jetzt, wenn 3 Bücher schon fertig sind, noch ein Experiment. Und man geht immer so Schritt für Schritt. Das erste Buch war so, schaffst du das zu schreiben und zu veröffentlichen? Und dann kam so der nächste Step, schaffst du es, eine Fortsetzung zu schreiben? Und jetzt ist es so ein bisschen, schaffst du es noch das dritte und das vierte und vielleicht auch noch das fünfte? Also das ist gerade so ein bisschen die Herausforderung. Und ja, da stehen wir jetzt gerade so ein bisschen und ja, wir gucken mal, wie es weitergeht. Nach wie vor ist das alles so nicht von vornherein geplant gewesen.
Und wie schreibt man dann überhaupt eine Geschichte? Also jetzt für den ersten Teil hast du ja gesagt, du hast einfach angefangen und wusstest auch nicht so richtig, wo es hingeht. Aber muss man nicht zumindest eine Grundidee haben oder irgendwas, worauf das Ganze hinauslaufen soll? Oder hast du dich wirklich so komplett tragen lassen, so nach dem Motto, ich setze mich hin und lass mich von der Muse, nenne ich es mal, küssen und schau mal, was ich nach, keine Ahnung, 20 Minuten in die Tastatur gehackt habe?
Ja, nein, also man hatte natürlich, ich hatte schon immer so eine Grundidee tatsächlich. Vielleicht ganz kurz zum Inhalt vom ersten Buch. Es geht ja um 2 Dämonen, die von ihrem Chef, dem Satan, den Auftrag bekommen, das Tor zur Hölle für ihn zu öffnen. Und dafür brauchen sie halt eine gewisse Art von ja, Akzeptanz und Glauben. Glauben an den Teufel. Und diese beiden Dämonen reisen dann in das Köln unserer heutigen Zeit. Und stehen sich da so ein bisschen den, ja, ich sag mal, der Industrialisierung und des Internets gegenüber und den kleinen Herausforderungen, die es da so im Alltag gibt, bis sie irgendwann merken, hey, da gibt es ja schon was, wo der Teufel ne, so ganz, ganz prägnant präsent ist und das ist halt der Heavy Metal. Und dann führt halt so ein bisschen eins zum anderen und sie schnappen sich halt eine Band und schließen mit denen einen Pakt. Ob das alles nachher funktioniert, das muss man natürlich lesen.
Mhm.
Und welche kleinen Herausforderungen. Und wie ich auf die Geschichte gekommen bin, ist eigentlich, weil ich immer das Gefühl hatte, ich wollte eine Story schreiben aus Sicht der anderen Seite. Also man kennt ja so diese typische Szenerie, Dämonenjäger, Geisterjäger oder ja, wie auch immer, ne? Die Dämonen sind böse. Und ich wollte das so ein bisschen umdrehen. und habe die Geschichte, ich schreibe die Geschichte halt aus der Sicht der Dämonen, die aus der Hölle kommen und dann sich ja eigentlich mit der Hölle der ja unserer heutigen Zeit so ein bisschen konfrontiert sehen und beschäftigen. Und dann habe ich mir natürlich gedacht, okay, mit was kennst du dich aus? Also ich wollte ja auch auf ein sicheres Terrain und hatte so diese Dämonengeschichte im Kopf. Und dann habe ich gesagt, okay, die Grundfrage, die du dir eigentlich mal gestellt hast, ist, was wäre, wenn der Teufel einen Social-Media-Account hat? Also so richtig. Oh mein Gott, okay. Das kam mir so in einer Zeit in den Kopf, als ein gewisser Präsident an der Macht war. Entschuldigung, aber
Der zufällig wieder ist?
Der zufällig ist er da, ja. Der Teufel in Person. So, Entschuldigung, das nur nebenbei. Also, das war so ein bisschen die Fragestellung, was wäre, wenn? Und darauf basiert das Ganze. Und ich komme ja beruflich tatsächlich auch aus dem Online-Marketing. Und das war natürlich dann so ein Feld, wo ich mich ziemlich sicher fühlte und sagte, okay, da kannst du schon ein bisschen was erzählen. Da kannst du auch mit so ein bisschen mit deinem Fachwissen protzen. Ja, dann kam natürlich die dritte Leidenschaft, also sag ich mal Heavy Metal dazu und habe das Ganze in einen Topf geworfen, kräftig verrührt, gemixt und dabei ist das entstanden, was es jetzt ist, eine sehr schwarzhumorige, gesellschaftskritische Geschichte über zwei Dämonen, die in das Köln unserer heutigen Zeit kommen und das Tor irgendwie zur Hölle öffnen müssen und daraus entwickelt sich eine recht turbulente Geschichte.
Anderes Metier wäre vielleicht auch so der Horrorfilm gewesen, oder? Weil dem sagt man ja auch immer nach, dass er die Ausgeburt der Hölle ist und dass Horrorfilme die Jugend verderben und ich meine, und Horrorfilme selbst nehmen das ja auch sehr gerne auf die Schippe, ne? Weil in Horrorfilmen überlebt ja eigentlich nur der, der reinen Herzens ist und so. Wäre das auch potenziell was Interessantes gewesen oder hast du dich dem Horrorfilm nicht so verbunden gefühlt oder ist Heavy Metal einfach so dein Ding, wo du sagst, das bringt jeder irgendwie, egal ob jetzt eher humoristisch oder ernst gemeint, mit Tod und Teufel in Verbindung?
Also nein, ganz, ganz klar, ich bin in den 70ern geboren und in den 80ern aufgewachsen. Ne? Die 90er haben einen geprägt. So, und wenn du die 80er gerade so, was Horrorfilme angeht, das hast du da als Kiddie, hast du das aufgesaugt wie so ein nasser Schwamm. Ja? Also ich weiß noch genau, da lief, glaube ich, im ersten Programm, damals gab es noch drei, Poltergeist, ja, mhm. Zum Beispiel. Ich habe mich zu Tode gefürchtet. Ja? Ich stand da als, ich glaube, ich war, keine Ahnung, 10 oder 11. Ich hatte totale Panik. Und das hat ganz viel mit einem gemacht. Man kannte ja auch die ganzen, Gruselfilme so aus den 60ern oder was mir besonders angetan hatte, waren immer diese Schwarz-Weiß-Filme, diese Monsterfilme auch hier, Tarantula oder Formicula, ja, okay. Oder der Unsichtbare. Also das waren so die Highlights. Und nein, da habe ich totales Faible für. Ich muss jetzt aber tatsächlich gestehen, ich bin kein großer Stephen King-Leser, wenn wir schon mal so in den 80ern uns gerade auch mit Literatur beschäftigen oder, also, ich meine, ist ja auch viel verfilmt worden. War ich gar nicht so der Riesenfan. Ich hatte eine andere Leidenschaft, die noch viel trashiger ist als Stephen King. Jetzt oute ich mich gleich, glaube ich, so ein bisschen. Ich weiß es noch nicht genau, mal gucken. Nein, ich habe in meinem 14. Lebensjahr habe ich tatsächlich John Sinclair kennengelernt.
Das ist doch kein Outing.
Nein, das ist kein Outing. Ach, Gott sei Dank.
Also im Ernst? Ja? Natürlich galt John Sinclair lange Zeit als Trash und Trash-Literatur, aber irgendwann in naher Zukunft erscheint der 2500. Band dieser Serie.
Absolut, ja.
Ich glaube, es gilt wirklich als die erfolgreichste Horrorserie der Welt. Und ja, jetzt darf ja jeder gern sagen, das ist irgendwie Trash, aber keine Ahnung, wenn irgendwas so lange lebt, hat da ja irgendjemand irgendwas richtig gemacht, würde ich behaupten. Von daher, also ich habe John Sinclair auch gerne gelesen, gar nicht so sehr. Ich habe sehr viel gehört. Es gab ja vom Tonstudio Braun, ja, kennst du bestimmt.
Natürlich.
Diese wunderbaren Tapes mit dem furchtbaren grünen Cover,
ja,
mit den furchtbar schlechten Soundeffekten. Also immer, wenn die sich geprügelt haben, hast du gedacht, also da kann der Kopf nicht mehr auf den Schultern sitzen, wenn die zugeschlagen haben. So hat sich das immer angehört. Und also ich finde jetzt nicht, dass es schlimm ist, wenn man zugibt, dass man gerne John Sinclair gelesen hat.
Ja, das war halt damals so, das war schon so ein bisschen verpönt, verboten. Ich weiß noch genau, wie ich das irgendwie im Schulbus gelesen habe und meine Lehrerin hat das gesehen und hat gesagt, ey, was liest denn da für ein Schund, ne? So, und gerade die Hörspiele, die mit dem schönen grünen Cover vom Tonstudio Braun, die hatten irgendwie auch so inzwischen ja Kultstatus. Die wurden so richtig gedealt auf dem Schulhof. So unter der Hand, ne? Oh, zeig mal hier, oh, geil.
95, hast du die 98?
Ja, ja, so ungefähr, ne? Und auch die Heften und sowas. Also, das war alles total bitterböse und durfte, ne? Das waren so unsere Drogen, die wir da heimlich gedealt haben. Nein, merkt man, glaube ich, auch, wenn man meine Bücher liest. Ich meine, meine Dämonen heißen Belfigur und Baphomet. Das ist nicht, kommt nicht von ungefähr. Auch die tauchen ja im John Sinclair-Kosmos auf, allerdings etwas anders. Da gibt es natürlich Parallelen. Und ich muss gestehen, ich habe viel Fantasy gelesen. Also nicht nur John Sinclair und Horror, also diese Horrorliteratur, sondern auch viel Fantasy aus den 80er Jahren. Und unter anderem hat ein für mich sehr liebgewonnener Autor einmal gesagt, du darfst, wenn du Schriftsteller wirst, nie über das schreiben, was du liest. Weil dann kann es nur eine Kopie werden von dem, was du kennst. So, das hat Terry Pratchett gesagt.
Ach, von der Scheibenwelt.
Genau. Den durfte ich tatsächlich auch persönlich kennenlernen. Oh. Ich habe ein paar Unterschriften von ihm zu Hause auch an der Wand hängen. Er weilt ja leider nicht mehr unter uns. Aber der hat mich natürlich auch sehr geprägt. Und ich fand die Aussage immer sehr irritierend, weil man natürlich in dem Genre, wenn man unterwegs ist, sich dann auskannte und dann natürlich auch am liebsten drüber geschrieben hätte. Aber ich glaube, das ist auch noch, oder das passiert auch heute noch viel, wenn man so Fantasy liest, das ist eigentlich immer nur so eine Schablone, ne, gut gegen böse, und ist so ein Abziehbild von etwas, was man eigentlich schon kennt. Man kopiert sich da sehr schnell. Und das wollte ich halt einfach nicht. Ich wollte nicht nur Kopie schaffen von etwas, was es schon irgendwie gibt, und habe mich deswegen bewusst ganz anderen ich kann gar nicht sagen Genre gewendet, sondern vielleicht einfach eine ganz andere Art der Geschichte für mich selbst erstmal gesponnen. Erwische mich aber jetzt dabei, und jetzt komme ich nochmal auf John Sinclair, dass halt es immer so ein paar Parallelen gibt auch zu diesem John Sinclair-Kosmos. Und da erwische ich mich dann halt doch immer, weil ich sage, ach verdammt, ist vielleicht doch so ein bisschen irgendwie eine Kopie von was du schon mal irgendwie gelesen hast.
Also der Schwarze Tod und die Tempelritter tauchen dann auch auf. Oder?
Also die
und die großen Alten.
Vielleicht kann man, genau, vielleicht ohne zu spoilern, genau. Nein, also kein Schwarzer Tod, keine großen Alten. Aber ja, die Tempelritter tauchen auch tatsächlich auf. Ja. Aber die haben mich schon immer fasziniert.
Ne? Ja gut, die hat jetzt ja auch nicht Jason Dark, also Helmut, wie heißt der, Helmut Rellergärtner,
genau. Das
ist ja auch nicht erfunden. Also die Tempelritter.
Nein, der hat sich ja auch nur der Geschichten bedient. Genau. Und John Sinclair ist für mich auch so ein Stück deutsche Popkultur tatsächlich, die einen großen Einfluss hat und heute eine feste Fanbase.
Absolut.
Sonst wird es nicht mehr geben. Gibt auch die neuen Hörspiele. Also ich glaube, da ist schon, das ist schon so ein Markt, den man da nicht unterschätzen sollte. Und da fühle ich mich halt auch wohl. Also ich lese das gerne auch so entspannt. Ne? Es ist so ein bisschen, sag ich mal, man weiß halt auch, dass das irgendwie der Hauptcharakter vielleicht auch überleben wird. Es ist eher so das Schicksal seiner Freunde oder der anderen, dieser Dämonenwelt, die einen dann so bewegt. Ne? Und John Sinclair geht ja immer so durch wie warmes Messer durch Butter, ne?
Ja. Ja, das ist natürlich.
Und machte mal kurz einen Prozess, ja. Obwohl in den letzten, ich lese es ja auch aktuell, in den letzten Romanen hat er so ein bisschen auch mit sich gehadert. Ja, so. Ja.
Ja, und der erste Band hört dann ja auf den Titel Die Teufelsknechte in höllischer Mission. Und jetzt hast du ja schon so grob ein bisschen zusammengefasst, was dort genau passiert. Und welche Rolle hat denn dann jetzt Heavy Metal beim Schreiben für dich gespielt? Also,
ja.
Gibt es vielleicht Songs, die bestimmte Bilder im Kopf hervorgerufen haben, wo du denkst, ah, das muss ich irgendwie mal jetzt ins Spiel bringen, weil ich habe vor vielen, vielen Jahren, Jahrzehnten ist mittlerweile her, habe ich auch mal eine Hörspielserie gemacht, die auch so ein bisschen Heavy-Metal-Zeug gemacht hat. Hell Patrol hieß das damals. Und wer Judas Priest kennt, merkt natürlich schon beim Namen, ah, okay. Und in irgendeiner Folge war da mal der Widersacher der böse Nightcrawler und so. Also sind das bei dir auch so Dinge, dass Songs oder vielleicht Song-Zitate, Songzeilen irgendwas an Inspiration dann mit sich bringen?
Also das ist jetzt ein bisschen schwierig. Das ist, glaube ich, so unterschwellig. Jetzt muss ich aufpassen, was ich sage, weil ich schreibe ja gerade am vierten Band und ich glaube, da ist passiert gerade genau das, was du gerade beschrieben hast. Man nimmt so ein bisschen ja, also nicht unbedingt die Songs und die Geschichten, aber so das Ganze, drumherum, dieses Artwork oder wie Bands auftreten, das fließt gerade so in die aktuelle Geschichte mit ein. Warum, darf ich jetzt gar nicht so verraten. Und das natürlich inspiriert einen die Musik zu der einen oder anderen Szene auch, durchaus. In Band 1 war das jetzt weniger der Fall. Da ist es halt so, dass der Metal, also er ist nicht nur eine, eine Alibi-Funktion hat, von wegen, hey, ich habe da jetzt extra eine Band eingesetzt. Nur damit
oder man droppt hier und da vielleicht mal einen Bandnamen, den jemand kennt, so nach dem Motto, und darum ist es Heavy Metal.
Genau, ja, ich wollte jetzt nicht einfach nur so einen Roman schreiben und da tauchen dann irgendwie so ein paar Metal-Songs auf. Ne? Also Metal ist schon ein wesentlicher Bestandteil. Es gibt ja auch eine Playlist, die in dem Buch ganz vorne abgedruckt ist. Und alle Songs, die da stehen, nicht ganz alle, aber die meisten kommen auch im Buch vor, werden irgendwie gespielt, laufen im Hintergrund oder dienen auch so ein bisschen, um die Atmosphäre zu schaffen. Und letztendlich geht es ja auch tatsächlich um eine Heavy-Metal-Band, die so in ihren Anfangstagen so gerade so Fahrt aufnimmt, vielleicht auch erfolgreich zu werden. Und das ist halt so, dass der Soundtrack, sage ich mal so, oder der Metal im Buch, der begleitet halt einen so die ganze Zeit durch das Buch hindurch. Es ist jetzt aber nicht so, dass ich sagen würde, hey, der ein oder andere Song hat jetzt auch irgendwie eine Parallele in der Geschichte. Das ist jetzt nicht so der Fall. Aber man kann anhand der Playlist, die vorne ist, so ein bisschen die Geschichte, ja, vielleicht erahnen. Gerade bei Band 2 und 3, wenn man da so ein bisschen durchgeht und guckt, so welche Songs so in der Abfolge auch aufgelistet sind, da kann man schon so ein bisschen quasi, ja, die Story vom Buch so erahnen vielleicht. Genau.
Ja, ist ein schöner Zirkelschluss zu Hell Patrol. Als erster Song steht hier auf der Playlist A Touch of Evil von Judas Priest, auch vom Painkiller-Album, von dem natürlich auch Nightcrawler und Hell Patrol sind.
Ja.
Ja. Oh, Battle Beast, das ist ja dann aber auch sehr modern.
Ja.
Sehr weite Range, würde ich mal sagen.
Ja, tatsächlich. Ich habe auch so ein bisschen darauf geachtet, dass es abwechslungsreich ist ich nenne es jetzt einfach mal Soundtrack her. Dass auch ein paar neuere Bands dabei sind, nicht nur alte Klassiker, sondern halt auch aus verschiedenen Genres die Bands dazu beitragen können. Ist nicht alles so klassisch purer Heavy Metal, ne, wie man so jetzt vielleicht definieren würde. Da ist auch viel, ja, verschiedene Genres dabei, auch ein bisschen Metalcore vielleicht oder Power Metal, ja, viel Thrash. Ich habe es jetzt gar nicht gerade so vor Augen, die Playlist, fällt mir gerade so auf.
Ja, für heiße Kontroversen sorgt bestimmt bei dem geneigten Iron Maiden-Fan, dass hier No More Lies steht. Also für mich jetzt so nicht.
Ist das so? Ja, aber das ist zum Beispiel, aber der Song ist zum Beispiel, den habe ich ganz bewusst rausgepickt, weil, da kommen wir vielleicht gerade auf das, was du jetzt eben noch erwähnt hast, hat ein Song, hat vielleicht auch Einfluss auf die Geschichte, und No More Lies passt in dem Moment, wo ich ihn im Buch auftauchen lasse, eigentlich perfekt zu der Situation, weil, und auch das hat sich so ergeben im Laufe der Geschichte, es geht tatsächlich hier so sehr um das Thema Wahrheit oder Lügen. Na, Dämonen ist jetzt die Ehrlichkeit nicht gerade in die Wiege gelegt worden, sagen wir mal so. Und es geht so viel um es geht viel auch um Freundschaft, ja, gerade mit der Band. Das klingt jetzt bei dieser Dämonengeschichte so ein bisschen merkwürdig, aber es geht tatsächlich hier um Freundschaft, um Vertrauen, um gegenseitige Verlässlichkeiten und eben auch das Thema, dass man einfach die Wahrheit sagen sollte und dadurch vielleicht auch alles ein bisschen einfacher wird. Ah, das ist jetzt so ein bisschen die Moral von der Geschichte, war aber gar nicht so beabsichtigt, das hat sich so ein bisschen entwickelt, ja.
Aber geht's in dem Song No More Lies wirklich nur darum? Ich habe das immer mehr so verstanden, dass man sich nicht selbst belügen sollte und ehrlich zu sich selbst sein sollte.
Ja, jetzt bin ich raus, weil ich bin nämlich kein, oh, jetzt oute ich mich, glaube ich, ein bisschen. Ich bin ja kein großer Iron Maiden-Fan. Okay, darf ich hier noch sitzen bleiben?
Ich kann damit leben, jeder darf seine Meinung haben. Vielleicht bin ich, was ein Text sagt, liegt ja oft im Auge des Betrachters. Ne? Also ich glaube schon sehr viele Leute, die Texte schreiben, haben von Leuten, die sie dann gelesen haben, die tollsten Interpretationen darüber gehört, was Leute darin gefunden haben. Aber ich hätte halt wirklich gedacht, No More Lies geht so ein bisschen darum, sich aufzuraffen und weiterzumachen, weil die eröffnende Zeile ja irgendwie auch heißt, There is a darkening sky before me. Und aber vielleicht biege ich auch völlig falsch ab. Also.
Nein, alles gut. Du interpretierst da zu viel rein. Ja, genau. Genau, also das ist schon bewusst und vielleicht findet der eine oder andere da auch in der Geschichte und Parallele zu dem Song oder eben auch nicht. Das ist natürlich vollkommen selbst überlassen. Ich für meinen Teil habe einfach geschaut, dass es so ein bisschen in die Situation reinpasst. Ja, und ich wollte natürlich auch so ein bisschen diesen Metal Spirit mit ins Buch tragen. Ich hatte immer den Eindruck, es gibt auf dem Buchmarkt eigentlich viel zu wenig Bücher, die vom Metal handeln. Also es gibt natürlich Ratgeber, es gibt unsere Metal-Stories oder Autobiografien oder Sachbücher, aber so richtige Romane. Also ich spreche von Belletristik, ja. Ich bewege mich hier im Urban Fantasy, also es ist ja, Urban Fantasy, ganz kurze Definition, ist eigentlich so eine ortsbezogene Fantasiewelt, die halt die Realität mit Fantasy Wesen mischt. Klassischer Fall ist zum Beispiel Harry Potter, der halt in London und dann diese Welt mit Fantasiewesen mischt. Das ist Urban Fantasy. Und ich habe mich immer so ein bisschen gewundert, warum es halt keine, ja, es gibt ein paar Romane, die tatsächlich dann über eine Metalband handeln oder das Thema so ein bisschen aufgreifen, aber ganz, ganz wenig. Es gibt eigentlich kein Genre, wo man sagen könnte, da taucht der Heavy Metal irgendwie mit auf. Es gibt von dem Autor von Game of Thrones, dem Herrn Martin.
George R. Martin,
genau. Ist George R. fehlt mir gerade. Der hat in ganz frühen 80ern hat er zum Beispiel ein Buch geschrieben, das hieß Armageddon Rock.
Okay.
Da geht es zum Beispiel auch um eine Band, die auch auf der Bühne irgendwie Dämonen beschwört. Ich habe es zu meiner Schande nicht ganz gelesen. Ich habe nur mal so reingelugt. Aber also das war auch so ein Roman, wo man sagen könnte, okay, da ist Rock. Das war so ein bisschen 70er angehaucht, das Buch. Da spielt Rock auch so eine wesentliche Rolle im Buch.
Und Drogen und, wahrscheinlich.
das weiß ich jetzt, glaube ich, gar nicht mehr genau. Wahrscheinlich ist aus den 70ern bestimmt.
Ja, würde ich jetzt 100%ig.
So, genau. Ja.
Aber ich weiß, was du meinst. Also ich kenne jetzt auch nicht bewusst Literatur, die sich irgendwie im Heavy-Metal-Kosmos bewegt. Es glaubt, glaube ich, mal von einem Redakteur vom Rockhard irgendwie ein Krimi, der sich irgendwie in diesem Metier entsponnen hat. Und ansonsten kann ich mich erinnern, aber das war natürlich nicht das zentrale Thema, dass Wolfgang Holbein, ist ja auch ein sehr bekannter deutscher Fantasy-Autor, gerne mal zumindest Bandnamen, nennen wir es mal, in seinen Büchern so gedroppt hat irgendwo.
Ja.
Wo ich mich auch immer als Leser sehr gefreut habe, weil Wolfgang Holbein habe ich früher so in Jugendjahren sehr viel gelesen. Und Wolfgang Holbein ist ja, glaube ich, auch jemand, der zumindest eine Affinität für Hardrock und zumindest so oldschooligen Heavy Metal hat. Absolut. Aber auch, er hat ja, glaube ich, auch mal mit Manowar tatsächlich was gemacht.
Oder? Ja, der hat diesen Roman geschrieben. Thor hieß der, glaube ich, genau mit Manowar zusammen. Und er hat auch mit, jetzt muss ich aufpassen, Wenden Plus. Ich weiß nicht genau, mit welcher Band er auch da irgendwie ein Projekt hatte. Aber das ist richtig. Das ist ein Metalhead, definitiv. Ich durfte ihn sogar kennenlernen. Ich habe hab mal 20 Minuten mit ihm gequatscht auf einer Buchmesse. So rein aus Zufall. Und ist total umgänglicher, sympathischer Typ. Und voll auf Augenhöhe. Aber der schreibt natürlich, wie wir wissen, ein Buch nach dem anderen weg.
Ich weiß gar nicht, wie viel hat er mittlerweile?
Ich habe auch viel von ihm gelesen. Ich kann es gar nicht sagen, wie viel Bücher er gelesen geschrieben hat. So. Aber ich habe auch ein paar von ihm gelesen. Und ich kann mich auch daran erinnern, dass ich auch die Verfilmung auf Amazon von Der Greif gesehen habe.
Ja.
Ja.
Gar nicht so lange her.
Genau, gar nicht so lange her, wo ja Blind Guardian auftaucht.
Ja.
So, das fand ich.
Fabian, beziehungsweise ich, Journey Through the Dark,
wird sehr prominent eingesetzt. Hier mit den Experten. Ja, genau. Und das fand ich dann auch wieder sehr, sehr, sehr schön, dass sie da diese Brücke geschlagen haben zu Wolfgang Hohenbein und das mit reingebracht haben.
Ja, aber natürlich, unterschwellig ist ja immer, das ist doch Scheißmusik, ne? Weil es ist ja nicht so, dass der Protagonist das mag, sondern es ist doch, also sein Kumpel arbeitet doch im Plattenladen, ja, und will allen Leuten die Musik immer aufdrängen. Aber dann ist er doch hinterher in diesem dunklen Turm, wo der Greif ja quasi spielt, verloren. Und um ihn wiederzufinden, spielt er dann noch diesen Blind Guardian Song. Ich fand das auch wieder so ein bisschen lustig, weil wenn man Wolfgang Hohlbein halt kennt, weiß man ja, dass er durchaus, wie wir es ja eben schon gesagt haben, ein Fan von Metal ist. Mhm. Und wenn dann sein Protagonist die Musik nicht gut findet, so heißt er als Scheißmusik, das ist natürlich schon so ein bisschen lustig. Ne?
Hauptsache, die Musik kommt vor.
Ist so, natürlich so, komm. Ja.
Also ich fand es auch schon kultig, genauso wie in Dark ja auch Creator abgespielt wird. Ne?
Leider auch mit einem kleinen Fehler. Ne? Also,
oh, ja?
Ja, also sagen wir mal so, wenn man sich die zeitliche Abfolge von Dark anguckt, ist es schwer möglich, dass Pleasure to Kill in dem Jahr schon veröffentlicht wurde.
Okay.
Und was so, es ist ja natürlich wieder nur Nerd-Talk auf höchstem Niveau. In der zweiten oder dritten Staffel hat ja irgendwann der Polizist eine Vinyl-Ausgabe von Pleasure to Kill. Und was er da in der Hand hat, ist eine Neuauflage. Das ist niemals die Originalauflage von damals, weil da ist halt das falsche Plattenfirma-Logo drauf gedruckt. Also es war halt so, dass ich habe es mir angeguckt mit meiner damaligen Freundin und meinte direkt so,
oh nein.
Was war's denn?
Einmal,
das kann nicht die Original
mit Profis, ne? Das wäre, warum fragen die nicht? Ja, warum fragen die nicht einen Experten?
Ja, warum fragen die Mille nicht? Hast du noch ein altes Vinyl im Keller?
Ja, ja, zum Beispiel.
Aber ist natürlich super, dass es, also allein, dass sowas passiert, ne, für den geneigten Metal-Nerd ist es natürlich ultra witzig, sowas zu sehen. Natürlich denkt man dann, ja, Leute, so ganz richtig recherchiert habt ihr nicht. Aber was ist schon richtig recherchiert? Ich glaube, jeder kennt auch hier das Remake von Texas Chainsaw Massacre, wo zu Beginn Sweet Home Alabama läuft. Und den Song gab's dann nicht. Und der soll im Radio laufen.
Also da gibt's natürlich auch wirklich Fettnäpfchen, in die man reintreten kann. Ja, ist halt sobald man dieses Thema irgendwie mit reinpackt in seine Geschichten. Genau. War auch, ich hatte, also vielleicht auch ganz kurz, ich hatte auch direkt ein Fettnäpfchen. Ich hatte mal den ersten Roman halt veröffentlicht und ich kam prompt, ich weiß nicht, ein oder zwei Wochen später bekam ich eine Mail, weil auf den ersten Seiten wird auch halt Judas Priest erwähnt, Touch of Evil, und ich habe da so voll brünstig reingeschrieben, vom 1992er Painkiller-Album. Autsch, genau. Ich war da so von überzeugt und ich habe das nicht mehr. Da habe ich gemerkt, okay, ich muss besser recherchieren. Das ist natürlich 1990 erschienen, das Album. Ich habe das sofort abgeändert. Und das war mir so unangenehm. Na ja, genau, in der Auflage ist es richtig. Das ist ja das Gute. Vielleicht auch ganz kurz dazu. Ich mache das ja alles als Self-Publisher.
Genau, das wäre jetzt nämlich mal die nächste
Frage. Das wäre deine nächste Frage. Genau. Ja, das ist sehr gut. Dann kommen wir jetzt zu dem Thema. Was bedeutet Self-Publishing? Also, ich habe keinen Verlag. Ich habe kein Budget, ich habe keine Lektoren, die mir irgendwie zur Verfügung stehen. Ich habe kein Marketing-Team, was mir irgendwie meine Bücher pusht. Das muss ich alles selber machen. Also, die Bücher sind wirklich hundertprozentig ich. Ich habe daran alles selber gemacht. Also, klar, Geschichte geschrieben, Cover, Artwork, sogar den Buchsatz. Ich habe das tatsächlich gelernt, wie man Schriftsatz macht. Und dann halt alles drumherum, das heißt, das ganze Marketing, alles Mögliche, das
obliegt. Aber das spielt ja dein berufliches Umfeld in die
Hände. Das meinst du, das wäre ein Vorteil, ist es aber nicht. Da kommen wir nämlich genau zu dem Punkt, auch vielleicht, warum ich heute hier sitze. Ist ja für mich eine Riesenmöglichkeit, auch mal über mein Buch zu erzählen, aber gerade so das Marketing für sein eigenes Produkt, das fällt einem schon schwer. Also was anderes zu vermarkten, das ist halt so ein Brotjob, den macht man, aber man ist sich selbst ja doch so ein bisschen, man will es ja schon irgendwie perfekt machen. Man hat so einen Anspruch an sich und will da ganz viel Energie reinstecken und man merkt halt einfach, man kriegt es nicht so hin, wie man es eigentlich gerne möchte. Und gerade dieses Vermarkten von den Büchern, das fällt einem insofern schwer, weil es halt, gut, ich habe mir auch keinen Gefallen getan, ne? Also ich habe eine sehr, sehr kleine Nische gewählt, so thematisch, ja, von der Geschichte auch. Und auch die Zielgruppe ist relativ klein gehalten. Können wir vielleicht gleich nochmal ganz kurz drüber sprechen. Und das zu vermarkten in der richtigen, ja, eigentlich in der richtigen Zielgruppe, da die richtigen Leute zu erreichen. Das ist gar nicht so einfach.
Weil ich dachte, standardmäßig, wenn man doch Marketing macht, führt man doch Gespräche und fragt doch so ab, was möchte ich vermarkten, ja, wer ist meine Zielgruppe und welches Budget habe ich? So, okay, ich habe schon verstanden, ein Problem ist natürlich Budget erstmal, wenn man was selbst macht.
Genau, ja, dass die Zeit und das Geld, was man in dieses Projekt reinsteckt, das kriegt man nie mehr raus. Also da müsste ich jetzt, keine Ahnung, wie viele Millionen davon verkaufen. Ja, also es ist, wie gesagt, Schreiben ist kein Hobby. Das habe ich mir mal sagen lassen. Genau, da wollten wir noch drauf zu sprechen kommen. Sondern Schreiben ist eine Leidenschaft. So, und man steckt wirklich jede freie Minute in dieses Projekt und schreibt. Und wenn man das Buch fertig hat, dann versucht man es irgendwie zu vermarkten. Und dann steckt man da die Energie rein. Und man hat ja noch Familie und Job und ein Privatleben. Und das alles so noch nebenher zu machen, das gelingt einmal besser, mal schlechter. Und deswegen greife ich natürlich gerne nach jedem Strohhalm, der sich mir da bietet. Wie zum Beispiel auch heute. Deswegen nochmal, ne, vielen Dank für die Einladung. Aber ich mache das eigentlich viel zu selten. Ich muss eigentlich viel offensiver auf die Leute zugehen, ja, und sie sagen, hey, hast du nicht Bock? Irgendwie hier ist mein Buch, mach mal was damit, schreib drüber oder keine Ahnung. Mach was damit.
Ja. Aber keine Papierflieger, ne?
Oder so. Genau, verbrenn es. Nein, Gottes Willen. Entschuldigung.
Das ist aber gefährlich in Deutschland.
Ja, ich habe ja auch sofort mich entschuldigt. So. Und Das ist tatsächlich, fällt mir das tatsächlich schwer. Ja. Obwohl ich aus dem Online-Marketing komme und ich auch so Kanäle wie Instagram nutze oder Facebook, vorher auch noch andere Kanäle, die ich jetzt aber auch abgeschafft habe, es ist unglaublich schwierig. Und ich habe ehrlich gesagt auch gerade im Social-Media-Bereich nicht mehr so die Muße, damit um jeden Follower, jeden Klick irgendwie zu kämpfen. Also in dieser Buchbubble, in der man sich bewegt, mit den ganzen anderen Self-Publishern, die machen das zum Teil schon sehr exzessiv. Also die hauen wirklich jeden Tag da irgendwas raus oder zumindest irgendwie 2-3 Mal die Woche. Da komme ich gar nicht zu. Und deswegen bin ich immer froh, wenn ich es irgendwie schaffe, das Buch jemandem in die Hand zu drücken, der sich dann freut und sagt, hey, finde ich geil, lese ich. Und wenn ich Leute finde, die meine Geschichte lesen und dann nachher sagen, hey, hat mir gefallen, dann bin ich irgendwie happy. Also ich bin weit davon entfernt, da irgendwie mit einer Art von Geld zu verdienen oder sonst irgendwas. Es ist ein Projekt aus Leidenschaft und ich mache das erstmal so weiter, weil es mir auch persönlich auch gut tut. Mir macht das total Spaß und es bringt mir total viel. Und das Schöne daran ist halt, wenn du wirklich merkst, dass Leute, die dann darauf aufmerksam werden und sich auch das Buch schnappen und lesen und dann auch ich eine Rückmeldung bekomme von wegen, hey, hat mir gefallen. Das ist eigentlich der Lohn, den man den man dafür kriegt. Und das tut einem total gut. Das motiviert einen, weiterzumachen und das macht einfach total Spaß.
Kann ich vollkommen nachvollziehen, weil ich verdiene ja auch keinen Pfennig Geld hier mit Podcasten oder so. Das ist ja auch eigentlich nur Geldverbrennerei.
Echt nicht? Wir haben doch gar nicht über meine Gage geredet.
Ja, den Kaffee hattest du schon.
Aber der ist schon kalt.
Naja. Also, ja, ich weiß auch, was du meinst. Man steckt jede oder viel seiner Freizeit natürlich rein. Und Leute fragen einen dann oft, wie machst du das? So nach dem Motto, jede Woche irgendwas veröffentlichen oder so oder überhaupt ein Buch schreiben, wird ja auch eine ähnliche Frage sein. Wie schafft man das, wo man denkt, ja, indem man einfach dabei bleibt, ne? Indem man selbst an das glaubt, was man da tut und indem man auch merkt, wie du es schon gesagt hast, dass es einem irgendwie selbst gut tut, ne? Dass man sich nicht mit TikTok-Videos zu spammt oder eine Stunde scrollt. Also anstatt eine Stunde auf meinem Handy zu scrollen, kann ich auch eine Stunde mich mit jemandem unterhalten oder einen Podcast schneiden oder sonst was. Und habe dann ja auch wirklich, auch wenn das jetzt so ein bisschen pathetisch klingt, irgendwas geschaffen, was von Dauer ist. Das steht ja irgendwo. Das gibt's auch noch in 20 Jahren. Und das TikTok-Video hat morgen sowieso schon jeder vergessen, so ungefähr.
Ja, das ist schon richtig. Man erschafft was wirklich einen Bestand hat. Es ist halt auch wirklich so ein Langzeitprojekt, an dem man arbeitet. Also ich weiß nicht, wie lange das noch geht, wie lange ich noch brauche. Ich mache das jetzt seit 2021, also seit gut 5 Jahren, habe jetzt 3 Bücher veröffentlicht. Und irgendwo ist man ja auch man ist ein Künstler. Vielleicht kann man das auch vergleichen mit so einem Musikalbum, weiß ich nicht, ne? Wenn eine Band irgendwie ein Album veröffentlicht, brauchen die auch 2 Jahre, bis es dann irgendwie veröffentlicht ist, ne? Ja. Produktion etc. Und wenn ich dann überlege, hey, ich habe in den letzten 4 Jahren oder 5 Jahren quasi 3 Alben veröffentlicht, dann ist das eigentlich schon ganz gut, finde ich.
Kann sich sehen lassen.
Und am 4. bin ich dran, genau. Und ganz allein, ne? So. Und das, worauf ich nochmal kurz hinaus wollte, ist dieses Self-Publishing. Ich bin halt auch komplett darauf angewiesen, auf die Mithilfe von Freunden, Bekannten, die das lesen und mir auch Feedback geben. Kritik, Anmerkungen, vielleicht gibt es noch den einen oder anderen Fehler im Buch, den man übersehen hat.
Also hast du noch mehr Alben in falsche Jahre oder gar Jahrzehnte vielleicht gepackt? So Back in
Black, das hoffe ich nicht. Ich hoffe, so. Inhaltlich ist das alles korrekt. Vielleicht fehlt mir irgendwo noch ein Komma, ich weiß es nicht genau. Komma.
Ja. Wer also, Rechtschreibfehler also, findet, ganz überhalten.
Ja, also Komma ist auch so der Endgegner. Ne? Also,
bei dir auch?
Das ist furchtbar. Das ist ganz furchtbar.
Also, aber, das tut mir machst du schwer. Zu wenig oder zu viele? Ich habe immer die Angewohnheit, wenn ich Sachen schreibe, dass ich Kommas hinmache, wo sie nicht hingehören.
Ja, ich würde es am liebsten alle weglassen. Aber das geht natürlich nicht. Man hat schon viel gelernt in der Zeit, wo man die Bücher schreibt. Auch es geht ja nicht nur um Rechtschreibfehler, sondern es geht auch so um eine Kontinuität. Wie schreibst du welches Wort? Es gibt ja auch, man kann es ja auch manchmal auslegen. Schreibst du es mit Bindestrich oder ohne, ne? Ist es das Metal-Album mit Bindestrich oder ohne Bindestrich? So, und
Oder ein Wort,
genau. Ne? Also das sind so diese kleinen Hürden und man muss sich dann für sich selber auch so ein bisschen die Regeln schaffen und dann muss man das auch durchziehen durch alle Bücher, was mir auch nicht am Anfang direkt gelungen ist. Also ich musste dann auch nochmal zurückrudern ins erste Buch und sagen, hey, ich muss einfach auch so die Schreibweise anpassen, damit es halt einfach durchgängig ist in den Büchern. Ja. Das ist natürlich jetzt auch wieder so ein Vorteil vom Self-Publishing, weil das alles als Print-on-Demand erstellt wird. Das heißt, ich kann jederzeit in meine Dateien, in meine Skripte reingehen und die Bücher verbessern, korrigieren und dann wird der Datensatz halt ne, aktualisiert. Und sobald jemand das Buch bestellt, bekommt er wirklich die aktuellste Version. Und das war auch so ein bisschen ausschlaggebend dafür. Ich muss jetzt also nicht eine Auflage bestellen, ne, 100.000 Stück und muss gucken, wie ich die irgendwie loswerde.
Also in Zeiten, wo CD-Verkäufe irgendwie so im Tausenderbereich knapp ankommen,
wenn du dann 100.000...
Okay, war jetzt ein bisschen übertrieben. Das war jetzt, also dann meinen tiefsten Respekt. Das wäre nämlich genau eine Frage, die ich gehabt hätte gewesen. So, muss man die Bücher dann wirklich auf Vorrat kaufen? Aber nee, also
nein, Gott sei
aber Dank dementsprechend nicht. Sind sie dann ja natürlich auch wahrscheinlich ein bisschen teurer, ne? Weil dann ja jedes Buch quasi produziert wird in dem Moment, wo jemand es bestellt.
Ja, und der Buchpreis ist natürlich auch gestiegen. Und ne, der Papierpreis ist gestiegen. Das macht sich schon deutlich in den letzten Jahren tatsächlich. Und es gibt eine Buchpreisbindung. Das heißt, es gibt einen festen Preis, wie du ein Buch anbieten musst in Papierform. Du kannst nicht sagen, hey, ich bin auf einer Buchmesse und verkaufe das da irgendwie nur zum halben Preis. Das darf man einfach nicht. Das ist richtig. Also mein Buch kostet jetzt momentan 18 €, das eine Buch. Und ich vertreibe es halt über Amazon. Wobei man sagen, also Amazon hat diese Self-Publisher-Community auch total gefördert. Die haben halt diese Software auch zur Verfügung gestellt, dass du halt diese Flexibilität hast und dieses Print-on-Demand, das sind andere dann auch aufgesprungen. Aber die haben natürlich da auch für sich so ein bisschen den Markt entdeckt, weil die verdienen richtig, richtig, richtig gut an den Büchern. Also ich kann das ja mal so sagen, wenn ich für 18 € ein Buch verkaufe als Print-Variante, bleiben für mich, glaube ich, 1,80 übrig. Der Rest geht an Amazon, an den Vertrieb, an die Druckerei. Also das ist gering. Dann doch, jetzt muss ich aufpassen, was ich sage, weil bin ich eigentlich gar kein Fan von. Dann doch eher das E-Book. Aha. Weil in digitaler Form hast du halt nicht. Da hast du keinen Vertrieb, da hast du keine Druckkosten, pipapo. Das kann ich sehr viel günstiger anbieten. Also der erste Band kostet ja nur 2,99 €. Also eine Tasse Kaffee ist teurer. Als
ja, bei Buch. Starbucks.
Bei Starbucks, Fall. Ja. Und an der Tanke. Genau. Und da bleiben tatsächlich dann so, ja, was sind das? 70% hängen. Ja. Aber verdienen tut man da trotzdem nichts mit. Das ist so. Und gerade so in dieser, ich sag mal, Nische, in der man sich bewegt, so thematisch, also wenn ich erfolgreich sein würde, wenn ich ne, vom Marketing her sagen würde, hey, ich will jetzt irgendeinen Bestseller schreiben, da müsste man sich tatsächlich mal, und das habe ich auch getan, ich habe mir den Markt auch angeguckt und es gibt immer wieder Studien über Wer liest da draußen überhaupt Bücher. Mhm. So, das sind zu 80% tatsächlich Frauen.
Okay.
Und davon gibt es auch einen großen Prozentsatz, der ja, der dieses Young Adult, diese Young Romance Romane lesen, und es ist wahnsinnig viel Fantasy dabei und es muss irgendwie was mit glitzernden Vampiren sein oder kleinen Zauberlehrlingen, die irgendwo unter einer Treppe hausen und oder so. Es gibt ja auch dieses Genre Academy. Also es hat dann immer diese Schulsituation, Außenseiter kommt auf die Schule, entdeckt seine Fähigkeiten, muss sich nachher irgendwie durchsetzen. Also das ist so eine Schablone, das wird unglaublich gerne gelesen, das kann ich auch komplett nachvollziehen, das ist ja auch vollkommen okay. Aber das hieße, ich müsste mich, auch wenn ich jetzt unter einem Verlag stehen würde, da müsste ich mich quasi daran orientieren und so einen Roman schreiben. Oder der Verlag sagt mir, hey, pass mal auf, schreib doch bitte mal hier irgendwie Vampirroman über einen Zauberlehrling, der irgendwo auf einer einsamen Insel auf die Schule geht oder so.
Klingt ansprechend.
Dann wäre das vielleicht so eine Story, die Anklang findet und auch Absatz. Aber da habe ich einfach gar keinen Bock drauf. Ich habe das geschrieben, was ich gerne lesen würde. Ich glaube, das ist nochmal so eine Kernaussage. Ich habe mich nicht irgendwie am Markt orientiert oder an dem, womit ich jetzt irgendwie am meisten Leute erreiche oder am meisten Geld verdiene. Ich habe einfach das geschrieben, worauf ich Bock habe. Und da passten diese Dämonen-Thematik, Heavy Metal, ja, und dieses Thema Social Media. Und auch Köln ist ja nicht als Schauplatz, ist ja auch bewusst gewählt, weil ich mich ja, weil ich mich da auch sehr gut auskenne und auch heimisch fühle. Und da hatte ich irgendwie Bock drauf und das habe ich geschrieben. So. Und deswegen, wenn ich jetzt Leute erreiche damit und die sagen, hey, die Geschichte gefällt mir, deswegen, dann freut mich das umso mehr. Und das Ganze kann man auch noch sogar noch ein bisschen toppen, weil ich tatsächlich auf Leute getroffen bin, denen ich mein Buch in die Hand gedrückt habe und die mir auch gesagt haben, ey, ich habe seit 20 Jahren kein Buch mehr gelesen. Ich lese keine Bücher.
Okay.
Ja. Aber dein Buch, das finde ich geil. Das lese ich jetzt mal. Und das ist natürlich so ein Ding, da habe ich überhaupt nicht mit gerechnet. Das ist natürlich super, wenn du nicht nur dazu die Leute bringst, dein Buch zu lesen, sondern überhaupt mal wieder ein Buch zu lesen. So, und das in Zeiten von Internet, Streaming, Social Media und Pipapo. Wir hatten eingangs ganz kurz das mal erwähnt, dieser Kampf um die Zeit.
Oh ja.
Den man ja aufbringen muss, um ein Buch zu lesen oder einen Film zu gucken oder eine CD zu hören. Das ist ja eigentlich dieser Kampf um die Aufmerksamkeit, die alle da draußen gerade händeringend versuchen, den Leuten abzugreifen, dass sie einfach sich mit deinem Produkt beschäftigen. Und das Gleiche ist ja auch bei mir. Also bei mir muss sich einer schon 8 Stunden hinsetzen und das Buch einmal lesen. Am besten dranbleiben. Genau, ich habe auch viele getroffen, die gesagt haben, ich habe es auch mal weggelegt, ne, für ein paar Wochen, ein paar Monate, oder ich habe es mal wieder angefangen. Das ist auch vollkommen okay. Und das Gleiche ist bei mir auch beim Schreibprozess. Also ich muss auch gucken, dass ich beim Schreiben dranbleibe, sonst verliere ich auch so ein bisschen den Faden. Weil bei 3 Büchern, die ich jetzt schon geschrieben habe, ist es gar nicht so einfach. Man muss immer wieder zurückgehen und gucken, was ist da eigentlich genau nochmal passiert? Also auch ich habe nicht die ganzen Bücher im Kopf und kenne sie auswendig. Auch ich muss immer mal wieder zurückgehen und so Aussagen von gewissen Protagonisten nochmal überprüfen. Was hat der zu dem Zeitpunkt gesagt und auch, oder was weiß diese Person eigentlich jetzt in dieser Situation? Das ist schon so ein bisschen Wissensmanagement, was man so über diese Geschichte, wo man sich so organisieren muss, um einfach nicht den Überblick zu verlieren und nachher irgendwas zu schreiben, wo man sich da, wo der Leser dann fragt, Moment mal, das hat er doch aber in dem anderen Buch ganz anders gesagt. Ne? Warum hat er jetzt auf einmal seine Meinung geändert? Ne? Oder ne? Also, und das ist halt auch was, worauf ich sehr viel Wert lege beim Schreiben, dass es ein Gefühl dafür gibt, dass die Logik der Geschichte, dass es nachvollziehbar ist. Also warum handelt die Person jetzt so, wie sie gerade handelt? Warum tut sie das? Es gibt immer einen Grund dafür und es muss so eine Art Reaktion, ne, auf die Szenerie sein. Und daraus entwickelt sich eigentlich immer so Step by Step dann die Geschichte. Und ja, auf diese Authentizität oder auf diese Logik habe ich mal sehr viel Wert gelegt, damit man einfach nachvollziehen kann, warum tut der Charakter jetzt genau gerade das, was er jetzt gerade tut. Was bezweckt er damit? Was will er damit? Ja, das sind auch so die kleinen Herausforderungen, wenn man solche Romane schreibt. Neben vielen anderen Herausforderungen.
Neben vielen anderen, genau. Und eine Herausforderung dürfte ja auch immer sein, ob man weiß, wer sein Zielpublikum ist. Von der Theorie müssten das ja Metalheads sein.
Ja.
Erreicht man die dann nicht vielleicht bei irgendwelchen Konzerten oder so? Weil ich kann mich erinnern, dass die Band Warwolf ihre Release-Party hatte und du da auch eine Lesung oder zumindest Bücher da verkauft hast.
Das ist eine sehr, sehr schön, dass du das erwähnst. Da habe ich auch gleich noch eine sehr schöne News, die ich noch verkünden darf. Ja, absolut richtig. Man ist natürlich als Self-Publisher viel auf Buchmessen unterwegs, wobei man solche Buchmessen sich so ein bisschen selbst so ein bisschen kannibalisiert, weil natürlich auf solchen Messen ganz viele als Self-Publisher sind mit ihren Büchern. Und da so ein bisschen herauszustechen aus dieser Masse an Büchern, das ist schon schwierig. Und da auch seine Bücher zu verkaufen, das fällt einem nicht so leicht. Also solche Buchmessen nutze ich dann eher tatsächlich fürs Netzwerk, um mit anderen Autoren in Kontakt zu kommen, vielleicht gemeinsame Projekte oder Ähnliches. Dafür ist das super gut. Was viel besser funktioniert, und da gebe ich dir vollkommen recht, wenn man direkt da ist, wo seine Zielgruppe auch ist. Und das war tatsächlich in dem Fall so, vielleicht kann ich das ganz kurz erzählen, wie das zustande gekommen ist. Das ist schon ein klein bisschen her und ich weiß auch gar nicht mehr, warum ich das gemacht habe. Aber
du warst jung und brauchtest Geld.
Ich war alt und brauchte das Geld. So rum.
Stimmt. Geld braucht man immer.
Ich hatte irgendwie so ein Bauchgefühl. Und da hat der Herr Boltenthal mit Steelhammer im Kubaner gespielt in Siegburg und die Vorband war Warwolf. Und da habe ich dem Andi Lipinski einfach mein Buch in die Hand gedrückt. Und das war so ein bisschen aus dem Bauch raus, weil ich dachte, ey, das ist auch so ein kölscher Junge und das, ne, und die Musik, das passte irgendwie. Und irgendwie hatte ich das Gefühl, hey, das machst du jetzt einfach mal. Drückst dem jetzt einfach mal dein Buch in die Hand. Er fand das total cool. Dann haben wir auch ganz viel gequatscht und auch festgestellt, dass wir in unseren jungen Jahren auch den einen oder anderen gleichen Club besucht haben. Und dass man sich aber über irgendwelche Ecken auch kannte.
Okay.
Und dann hat das noch so ein bisschen gedauert. Und er hat es dann gelesen. Und er fand es gut. Hoffe ich. Glaube ich. Sonst hätte er mich nicht tatsächlich eingeladen, genau. Er hat dann gesagt, hey, wir spielen im MTC in Köln, komm doch einfach vorbei, stellt sich dahin, verkauft seine Bücher. Das war auch eine ganz tolle Aktion, weil da hatte ich ja natürlich nur ein ganz kleines Zeitfenster. Also die Leute kommen natürlich nicht, um meine Bücher zu kaufen, sondern die kommen, um die Bands zu gucken. Und dann gab es so nach dem Konzert eine halbe, dreiviertel Stunde, wo die Leute dann gingen und dann kamen sie natürlich bei mir vorbei. Und da habe ich an einem Abend so 14 Bücher verkauft. Das ist im Prinzip mehr, als wenn ich 2 Tage irgendwo auf einer Buchmesse bin. Also ich war schon in der Buch Berlin und habe da an 2 Tagen, vielleicht waren es da irgendwie so 20 Bücher, die ich da verkauft habe. Aber so, da macht man schon natürlich an so einem Abend tatsächlich einen ganz guten Schnitt, weil die Leute einfach da sind, die das interessiert und die man dafür so ein bisschen begeistern kann. Das haben wir dann nochmal wiederholt, genau auf der Record Release Party in Bonn in der Harmonie. Da war ich dann auch nochmal dabei, hat mich auch der Andi eingeladen. Und hat gesagt, stell dich doch einfach dazu, verkauf deine Bücher, bring die irgendwie an den Mann. Und ja, das hat auch da super funktioniert. Also solche Events sind für mich eigentlich viel, 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 viel besser, weil ich natürlich direkt an der Zielgruppe dran bin. Und vielleicht kommen wir da gleich nochmal drauf zu sprechen, weil ich bin auch demnächst auch tatsächlich bei einem Event dabei, wo ich auch live zu sehen bin.
Und zu hören hoffentlich.
Und ja, ich werde auch was sagen, genau, zu sehen und zu hören und mit meinen Büchern da.
Das ist eigentlich, dass du Pantomime machst zum Buch oder so.
Ja, das würde, glaube ich, nein. Nein, ich mache da sogar den, ja genau, können wir gleich drauf, ganz kurz drauf eingehen. Noch ganz kurz zu der Geschichte mit und der Big News von Warwolf. Tatsächlich hat er sich dann letztens gemeldet, der Andi, und hat gesagt, pass mal auf, die arbeiten gerade am neuen Album.
Am vierten, ne?
Am vierten Album, genau. Und ich glaube, auf Social ist auch schon raus. Irgendwie 16 Songs haben sie schon geschrieben. Und dann hat er mich angeschrieben und gesagt, pass mal auf, ein Song heißt Devil's Servants. Und das fand ich natürlich super. Und ich habe das erstmal gar nicht geglaubt. Ja, so, ja, geiler Titel, ne? So, worum geht's denn?
Dann habe ich es übersetzt, ja.
Da hat er mir auch den Text dazu geschickt. Und der hat einen Song über meinen ersten Roman geschrieben. Das finde ich natürlich total super. Weil das ist natürlich sowas, wenn daraus sowas entsteht, also wenn jemand dann auch noch einen Song über mein Buch schreibt, dann habe ich irgendwas richtig gemacht, glaube ich. Ich weiß nicht genau. Er ist noch irgendwo in der Mitte vom zweiten, hat er mir verraten, aber das erste hat ihn dazu inspiriert und er hat den Song geschrieben. Ich hoffe natürlich, dass er auf dem Album drauf ist.
Das würde ich dir zugönnen.
Schöne Grüße gehen raus an den Anni. Genau, bitte pack den Song auch aufs Album. Und da habe ich demnächst meinen eigenen Song über mein Buch. Das finde ich ganz großartig.
Und das nächste Warwolf-Album wird dann ein Konzeptalbum über Band 2, oder?
Ich glaube, so weit sind wir noch nicht. Aber das Witzige ist ja, und da kannte ich die Band noch gar nicht. Und in meinen Büchern spielen tatsächlich auch, also Werwölfe oder im Speziellen auch tatsächlich, Wölfe in Rüstungen eine Rolle. Also sogenannte Kriegswölfe. Das war dann natürlich schon irgendwie witzig. Und ich habe ja zum Dank, das kann ich auch noch mal ganz kurz erwähnen, im dritten Band, jetzt springen wir doch ein bisschen vor, aber ich glaube, das darf ich verraten, im dritten Band hat Warwolf einen Gastauftritt.
Ah, okay.
Also die habe ich da auch kurz reingeschrieben, so als Dankeschön. Das fanden sie auch ganz toll. Und das macht natürlich Spaß, dann mit den Leuten, so ein Easter Egg, was man dann so ein bisschen versteckt. Und wenn ich dann sowas zurückbekomme, wie einen eigenen Song über mein Buch, freut mich tierisch drüber. Ich bin schon sehr, sehr gespannt.
Und was ist jetzt die Big News? Wo kann man dich live und in Farbe erleben?
Ja, genau. Ich bin auf dem Chance for Metal Festival. Am 1. und am 2. Mai findet das statt in Ochtendung. Das ist in der Nähe von Koblenz, in der Eifel. Da war ich letztes Jahr schon und auch da bin ich, ich sag mal einfach so aus dem Bauch raus auf den Veranstalter zugegangen, habe gesagt, pass mal auf, ich bin kein Musiker, aber ich schreibe. So, ich schreibe Heavy-Metal-Romane. Und hast du nicht irgendwie die Gelegenheit, mir hier irgendwie, sag ich mal, einen Tisch hinzustellen? Ich könnte mich da mit meinen Büchern platzieren und dann könnte ich die halt da so ein bisschen an den Mann bringen. Fand erstmal total gut die Idee, aber dann kam der Haken an der Sache. Man meinte, einfach so hinstellen und Bücher verkaufen. Da musst du schon was mehr abliefern. Und jetzt stehe ich auf der Bühne. Jetzt stehe ich am Freitag um 10.50 Uhr. Ja, sehr früh mache ich den Opener im Biergarten. Da gibt es eine kleine Bühne. Und da mache ich den Opener und werde da eine Lesung, also steht auch so im Programm, Lesung Magnus Wagner. Es wird aber vielleicht mehr so eine Performance sein. Also nur so eine reine Lesung. Und ich bin mit meinen Freunden da von der Band Disreality. Ich weiß nicht, ob die bekannt ist. Die kenne ich zum Teil auch schon sehr, sehr lange. Und die haben an dem Freitag auch einen Auftritt beim Chance for Metal um 18 Uhr. Also die spielen Thrash Death Metal. Kann ich nur empfehlen. Hört mal rein. Disreality, geile Band. Und mit denen mache ich was zusammen. Da haben sie schon gesagt, wenn du da auf die Bühne gehst, dann lass uns gucken, machen wir irgendwas zusammen. Ich bin demnächst bei denen im Proberaum. Wir gucken mal, was wir da auf die Bühne kriegen. Und werden da so ein bisschen was performen. Also es wird nicht nur so eine einfache Lesung, sondern vielleicht so ein bisschen mehr. So. Aber das ist natürlich für mich eine Riesenchance. Auch wieder Chance, Chance for Metal. Und das ist natürlich auch wirklich eine Seltenheit. Also das wird, glaube ich, auch was sein, was nicht so der Regel entspricht. Also das ist so ein einmaliges Ding. Wer da vorbeikommen möchte, es gibt auch noch ganz viele Tickets. Ochtendung, das ist auch eine Halle, eine Riesenhalle, eine schöne Location. Man kann da auch campen. Es gibt noch Tickets und unter anderem spielen da auch richtig geile Bands wie Heraeus, Disaster aus Koblenz, Steel Preachers sind da. Ja, Disreality habe ich schon erwähnt. Moto Jesus spielen auch.
Ach, der Chris.
Ja, der Chris, genau. Und noch ganz, ganz viele, auch sehr regionale Bands. Telgana ersetzen Cobra Spell, die ja bekanntlich ihre Bandaktivitäten erstmal eingestellt haben. Ne, ich glaube, der Mike schwärmt sehr von Telgana, glaube ich. Ne?
Ist das so?
Ich weiß nicht, ich hatte das so mitgenommen.
Also,
genau, ich habe mich groß darüber gefreut.
Ja. Das Paradoxe ist ja, wenn wir hier aufnehmen, ist die Folge Album des Monats Februar ja noch nicht erschienen, weil die müssen Mike und ich ja noch aufnehmen. Aber wir werden über dieses Album gesprochen haben, wenn diese Folge hier rauskommt.
Ah, okay, dann bin ich sehr gespannt. Ja, klar. Okay, dann müssen wir mal. Okay, gut. Dann bin ich ja mal gespannt. Das Besondere am Chance for Metal, das wollte ich noch ganz kurz sagen, ist, dass das Publikum, also die Besucher des Festivals, mitentscheiden dürfen, wer nächstes Jahr auftritt.
Aha, okay.
So, das läuft über eine Bandbox und dann gibt es für jeden gibt es einen Zettel und da kann man seine, ja, seine Bands eintragen, die man gerne nächstes Jahr hören möchte. Und genau so habe ich auch mal, sind wir mit meinen Freunden von This Reality letztes Jahr hingegangen und sind da über den Campingplatz und haben quasi Werbung gemacht für die Band. Ja, und prompt haben wir es geschafft und sind jetzt im Line-Up gelandet mit der Band. Also das ist wirklich so ein Festival von Fans für Fans. Auch klar, dass man jetzt, man kann da auch meinetwegen Iron Maiden reinschreiben, aber das ist auch klar, dass
Metallica.
lassen wir mal den Ball ein bisschen flach, aber nein, man kann tatsächlich seine Wünsche eintragen und der Veranstalter versucht, das zu erfüllen. Und das finde ich ganz großartig, da steckt ganz, ganz viel Leidenschaft drin in der Veranstaltung, sehr familiär und kann ich nur empfehlen, macht Riesenspaß. Ist am 1. und am 2. Mai in Ochtendungen, Nähe von Koblenz, könnt gerne vorbeikommen und euch das Ganze mal anschauen. Macht großen Spaß. Ich bin auf jeden Fall da.
Sehr gut. Damit sind wir jetzt ja schon fast auf der Zielgeraden. Gibt es noch irgendetwas, was du unbedingt den Hörern da draußen nochmal mitgeben möchtest zum Thema Autor oder zu deinen Büchern oder sonst irgendwas, was jetzt elementar wichtig ist, was wir noch nicht irgendwie angesprochen haben? Weil ich glaube, wir haben schon sehr viel unbewusst angesprochen von dem, was du dir an Notizen gemacht hast, ohne dass wir das Gespräch jetzt bewusst in diese Richtung gelenkt hätten.
Ja, genau. Ich glaube, wir haben schon ziemlich viel besprochen. Ja, ich glaube einfach, dass das Schreiben von so einem Roman, wie gesagt, das wird einem nicht so in die Wiege gelegt, das kann man nicht von vornherein, man muss ganz viele Regeln beachten. Wenn man sich damit beschäftigt, was man beim Schreiben alles berücksichtigen müsste, ich glaube, dann fliegt einem ganz schnell irgendwie der Kopf weg. Also von Charakterentwicklung über Spannung, über Plot, über Protagonisten, Antagonisten. Es gibt also gewisse Regeln, die man einhalten sollte beim Schreiben von einem Buch. Aber das ist alles, davon darf man sich nicht abschrecken lassen. Und ich möchte vielleicht an der Stelle nochmal die Leute, die da draußen sind und überlegen, hey, ich würde auch gerne mal eine Geschichte schreiben. Lasst euch von diesen ganzen Regeln nicht so abschrecken. Ich glaube, man muss einfach mal anfangen. Und ganz wichtig, wenn man angefangen hat, muss man es eigentlich auch zu Ende bringen. Das ist so ein ganz, ganz wichtiger Aspekt des Ganzen, weil das kann nur frustrieren, wenn man dann auf halber Strecke irgendwas in die Tonne schmeißt. Nein, man sollte es zu Ende bringen und ich glaube, wenn man dann schreibt und da so reinkommt, dann entwickelt sich diese ganzen Regeln, die man vielleicht beachten muss, die entwickeln sich ganz von selbst. Also bei mir war das so und man hat dann am Ende festgestellt, ja, man hat vielleicht das eine oder andere richtig gemacht. Vielleicht vom Spannungsaufbau, von der Charakterentwicklung. Und man hat natürlich auch Fehler gemacht, auch ganz klar. Das war mir aber von vornherein bewusst. Zum Beispiel, also nur ein ganz kurzes Beispiel, was ich bis heute aber nicht so ganz nachvollziehen kann. Es gibt so die Regel, ein Buch oder eine Geschichte darf nie mit dem Erwachen des Protagonisten anfangen. So, das ist irgendwie so verpönt. Ich glaube, weil das einfach schon ziemlich ausgelutscht ist. Aber wenn man jetzt überlegt, wie viele gute Geschichten mit dem Erwachen des Protagonisten anfangen. Ich sage zum Beispiel, Paul Atreides wacht auf. Ja, ein Neo aus Matrix wacht auf an seinem Rechner. Also es gibt ganz viele Stories, die unglaublich gut sind, wo der Protagonist erstmal erwacht. Und dann habe ich mir gedacht so, ach, okay, meine Geschichte fängt auch mit dem Erwachen an. Und dann habe ich gedacht, ja, super, dann hast du da schon mal voll den Fehler gemacht. Aber egal, ist jetzt so. Und dann habe ich ein paar Seiten weitergeblättert und habe ich festgestellt, ach, der nächste Protagonist wacht ja auch auf. Mist. Also ich habe sogar doppelt gemacht. Aber es hat trotzdem irgendwie funktioniert. Genau. Also darf man nicht abschrecken lassen. Und man macht einfach Fehler und macht vielleicht das eine oder andere richtig. Aber es ist wichtig, dass man es einfach macht.
Ja, das kann ich absolut bestätigen. Einfach machen und dass einem Fehler unterlaufen, ist, glaube ich, eine der natürlichsten Sachen der Welt. Und gerade wenn es einem selbst auffällt, hat man ja auch wieder was richtig gemacht, weil du merkst ja vielleicht, dass du was falsch gemacht hast. Ne? Wenn du einen Fehler machst und es selber auch nicht bemerkst und es auch kein anderer bemerkt, dann ist es ja vielleicht auch gar nicht schlimm. Aber
also es ist tatsächlich so, dass man sich auch entwickelt. Ne? Also man entwickelt einen Schreibstil im Unterbewusstsein. Man entwickelt, wie man mit der Geschichte umgeht. Man sammelt ganz viel Erfahrung. Und ich schreibe jetzt schon also an dem vierten Band, aber ganz anders, als ich den ersten geschrieben habe. Der erste war so aus dem Bauch raus. Beim zweiten Vielleicht nur ganz kurz dazu, der war sehr mit dem Kopf geschrieben. Da wollte ich unbedingt ganz, ganz viel. Und dann habe ich auch gemerkt, es ist dann nachher zu viel gewesen. Und da habe ich ganze Handlungsstränge habe ich auch wieder rausgenommen, weil ich gemerkt habe, das hilft der Geschichte nicht weiter. Also man muss auch so den Mut haben, wirklich auch komplette Storylines einfach in die Tonne zu kippen und zu sagen, nee, das hilft der Geschichte nicht und das macht überhaupt keinen Sinn. Da war zum Beispiel eine Situation, wo ich tatsächlich auch eine Verfolgungsjagd durch Köln geschrieben habe. Die sollte eigentlich im zweiten Band stattfinden, machte da aber tatsächlich überhaupt keinen Sinn. Und dann habe ich es rausgenommen und habe es dann in den dritten gepackt. Da hat es dann wieder Sinn ergeben. So, und so entwickelt sich das Ganze. Und ich weiß jetzt noch nicht, wie ich Band 4 schreibe. Es ist auch so eine Regel, wenn man ein Buch geschrieben hat, dann weiß man nicht automatisch, wie man Bücher schreibt. Sondern du weißt halt, wie du dieses eine Buch schreibst. Aber das zweite oder das dritte Buch, das schreibst du vollkommen anders. Da gehst du wieder ganz anders dran. Ja, und beim vierten ist es jetzt gerade bei mir so, ich habe ganz viele Fäden, die zusammengefügt werden müssen. Es ist sehr, sehr unübersichtlich tatsächlich gerade. Ich tue mich da ein bisschen schwer. Ja, ich muss mich da wirklich durcharbeiten. Bin aber dran. Ich hoffe, dass ich es in nächster Zeit fertigstellen kann und dass ich es dann veröffentlichen kann. Aber es ist wirklich ein Prozess, wo man jetzt aufpassen muss, dass es halt alles stimmig ist mit den Büchern davor.
Und damit wir hier auch stimmig bleiben zu dem, was wir im Podcast immer machen, zum Abschluss darfst du mir gerne nochmal 3 Songs nennen, die ich in die Podcast-Playlist packen soll. Jetzt vielleicht nichts von deinen 10 Songs, das wäre jetzt ja blöde, sondern gerne irgendwas vielleicht ganz Aktuelles.
Was ganz Aktuelles.
Was du unglaublich toll findest, wo du sagst, Leute, das müsst ihr unbedingt mal hören, wenn ihr diesen Podcast auch hört.
Ja, ich bin ja ein Thrash-Metaller.
Sehr gut.
So, ja, genau, das wollte ich nochmal ganz kurz, das muss jetzt auch nochmal klargestellt werden. Wenn ich jetzt mal überlege, was so in letzter Zeit, was mich in letzter Zeit so begeistert hat, auf jeden Fall müsste ich da Dustbolt erwähnen. Mhm. Aus Bayern mit Sound and Fury haben die ihr letztes Album rausgehauen, Eyewitness. Kann ich nur empfehlen, ist ein super Song. Der könnte in die Playlist. Was haben wir noch aktuell? Jetzt muss ich ganz kurz überlegen, was wir in letzter Zeit noch Aktuelles hatten. Ich bin auch ein großer Fan von Angelos Apetrida aus Spanien. Ah, den Album, das ist, glaube ich, das letzte ist, glaube ich, von 23.
Ja.
Da hätte ich gerne Scavenger. Das ist der Titel, der erste Track auf dem Album Aftermath. Mhm. Das letzte Album. Genau, den find ich super. Und jetzt müsste ich ganz kurz wirklich überlegen, wenn ich noch als dritten rauspacke, so was ganz Aktuelles, vielleicht so aus dem letzten Monaten.
Wenn dir was einfällt.
Ja. dann nehmen wir noch Tipping Point von Megadeth.
Oh,
ist das okay?
Ja, natürlich ist das
okay. Genau.
Ich denke, wenn du Thrash-Metaller bist, hätte ich eher auf Let's Be Shred getippt, aber gut.
Ja, auch eine gute Nummer. Auch eine gute Nummer. Aber ich finde, das Riffing, die Gitarrenarbeit am Anfang von Tipping Point finde ich einfach super. Genau. Ist ja nicht euer Album des Monats geworden, wie ich gehört habe. Ihr hattet euch für ein anderes entschieden. Aber mit Megadeth ist man groß geworden und aufgewachsen. Traurig, dass sie sich jetzt ein bisschen verabschieden. Wir nehmen nochmal Gelsenkirchen mit, auf jeden Fall im Sommer. Werde ich auf jeden Fall da sein und mir das nochmal anschauen. Die Show, mal gucken. Sicher kommen die noch ein paar Mal um die Ecke.
Ja, ich glaube, der Megadave hat sowas gesagt wie, ja, ist nur das letzte Album, aber die letzte Tour könnte lang werden.
Die letzte Tour könnte lang, ja, okay.
Also ich bilde mir auch ein, ich weiß gar nicht, ob ich es in der Album des Monats Folge auch gesagt habe, dass ich die Scorpions auch 2012 schon mal auf ihrer Abschiedstour in Wacken gesehen habe und
Ja. Also bei den einen bedauert es man, bei den anderen ist es überfällig vielleicht. Ich weiß es nicht. Durfte ich das jetzt sagen? So als Abschlusswort? Oh Gott, oh Gott.
Man darf seine Meinung immer sagen. Aber ja, Abschlussworte sind natürlich auch ein gutes Stichwort. Der Gast darf den Podcast natürlich beenden. Gerne mit einem griffigen Zitat. Und natürlich wäre es jetzt ja wunderbar, wenn du etwas Schönes aus deinem eigenen Werk hättest, was irgendwie als Überschrift über der ganzen Geschichte oder so vielleicht stehen könnte. Aber es darf auch gerne irgendetwas anderes sein, etwas, was dich selbst inspiriert oder so. Weise Worte zum Schluss. Die Bühne gehört dir. Ich sag schon mal vielen Dank und ich denke, wir hören uns nochmal wieder.
Weise Worte zum Schluss. Das ist jetzt wirklich schwierig. Ich habe ja 3 Bücher, da ist ja ganz viel drin, was weise ist.
Das Wort, das am häufigsten drin vorkommt, ist, oder?
Ja, ich glaube einfach, es geht, oder ja, ich glaube, es geht hier wirklich um die Leidenschaft und den Glauben an sich selbst, was auf die Beine zu stellen, woran man fest glaubt, woran man selbst sich wiederfindet und auch einen so selbst widerspiegelt, einfach so ein Werk zu erschaffen, was einen wirklich auch ganz, ganz viel bedeutet. Ich glaube, das ist was jeder mal machen sollte, was jeder tun sollte, egal in welcher Form, ob es ein Buch ist, ein Bild oder ein Musikstück oder wie auch immer. Schafft irgendwas, was bleibt und macht euch dadurch unsterblich.
Dankeschön.
Bitteschön.
Ciao.
Ciao, ciao.
Ja, Leute, eigentlich würde an dieser Stelle jetzt die Outro-Musik einsetzen und ihr würdet damit rechnen, dass ihr danach noch ein paar hoffentlich witzige Outtakes zu hören bekommt. Heute machen wir das mal ein bisschen anders. Das wäre ja cool, wenn ihr jetzt auch noch wirklich mal einen etwas tieferen Einblick in eines der Bücher bekommen könntet. Und darum habe ich die Ehre, euch das erste Kapitel bzw. den Prolog des ersten Bandes vorlesen zu dürfen. Also hier echtes Hörbuchfeeling für euch, genau ab jetzt. Magnus Wagner, Die Teufelsknechte in höllischer Mission. Gelesen von Metal Markus. Prolog. Es war tiefe Nacht und Bernard kam sich vor wie ein Agent auf geheimer Mission. Er war mit einem speziellen Auftrag in den dunklen Straßen von Köln unterwegs. Dieser Stadtteil mit den vielen Bars, Kiosken und Dönerläden war ihm vertraut. Das hier war sein Fädel. Unter seinem Arm hielt er Plakate und in der Hand trug er einen Eimer, an dessen Rand ein Kleisterpinsel klemmte. Er und seine Freunde hatten diese Aktion sorgfältig vorbereitet. Bernard war Bassist in einer Heavy-Metal-Band, was bedeutete, er war eher der zurückhaltende Typ, wie Bassisten ebenso sind. Er war nicht so euphorisch wie ihr Gitarrist Johnny, den alle nur Jam nannten. Er war in diesem Augenblick in einem anderen Bezirk der Stadt unterwegs, klebte dort Plakate auf und erfüllte seinen Teil der Aufgabe. Für ihn war diese Aktion, diese Nacht, das Wichtigste in seinem Leben. Für Bernard war es nur Plakate aufkleben. Er trug seine AirPods und es lief sein Metal Flow auf dieser. Mühsam hatte er die Playlist in den vergangenen Monaten gepflegt. Immer wieder hatte er mit Hilfe von Likes und Dislikes die Software des Anbieters dazu erzogen, welche Musik ihm am besten gefiel. Im Augenblick hätte der Soundtrack kaum passender sein können. Es lief seine Lieblingsband Judas Priest mit dem Song A Touch of Evil vom legendären 1990er Painkiller-Album. Allein dieser Track sorgte bei ihm immer wieder für pure Gänsehaut. Bernard sah es deutlich vor sich. Eines Tages würde er ein großer Metal-Musiker sein. Wenn ihm dann jemand fragen würde, welche Band ihn am meisten inspiriert habe, würde er ohne zu zögern Judas Priest nennen. Leise sang er den Refrain mit und schlich weiter durch die Nacht. Sein Ziel war eine Eisenbahnbrücke, in deren Unterführung zahllose Plakate an Backsteinwänden klebten. Als er sie erreichte, überlegte er sich, wo er sie am besten anbringen konnte. Neben der Ankündigung eines Violinkonzerts in der Kölner Philharmonie oder lieber bei der eines stadtbekannten Kabarettisten. Es zählte nur, dass die Veranstaltung vorbei war. Bernard hätte ein schlechtes Gewissen gehabt, wenn er eine aktuelle überklebte. Dann entdeckte er weiter links im Schein einer Neonröhre den richtigen Platz. Die Nachbarschaft war gar nicht so übel. Auf der linken Seite gab es Überreste von Plakaten des letzten Iron Maiden-Konzerts im Frühjahr. Rechts hingen die einer Phil Collins Tribute-Band, die ohnehin keiner kannte. Dazwischen, und nach Bernards Ansicht absolut überflüssig, klebten die Plakate einer Karnevalsveranstaltung. Nach seiner Auffassung war der Karneval ohnehin entbehrlich. Zudem war es Sommer und die Karnevalszeit längst vorbei. Damit hatte er sein Opfer gefunden. Er nahm seine AirPods ab und begann mit seiner Arbeit. Nach einer Weile fand er, dass er recht geschickt mit Pinsel und Kleister umgehen konnte. Während er klebte, schweifte sein Blick umher. Er hatte das Gefühl, als würde ihn jemand beobachten. Er fing an, sich zu beeilen. Vereinzelt rauschte ein Auto vorbei, das mit seinen Scheinwerfern kurz für zusätzliche Beleuchtung sorgte. In diesem Wechselspiel aus Licht und Schatten klebte er 8 Plakate an die Wand. Es war entscheidend, dass sie sich wiederholten. Als Bernard fertig war, trat er einen Schritt zurück und musste gestehen, dass die Plakate auffielen. Sie waren hauptsächlich in Rot gehalten. Rot wie Blut. Ja, das war wichtig. Rot fällt auf und sie mussten auffallen. Das Blut, also das Rot, formte eine Teufelsfratze. Der Bandname stand in gezackten, aggressiven Buchstaben darüber. Sie nannten sich Devil's Servants, die Teufelsknechte. Das Plakat kündigte ihr Konzert für nächsten Freitag im Whisky an. Das war ihr Lieblingsclub und Steve, der Besitzer, war ein Freund und Fan der ersten Stunde. Die Location lag in der Nähe der Kölner Musikakademie, wo sie alle studierten und sich kennengelernt hatten. Jetzt würden sie endlich dort auftreten, wo sie ihre Heavy-Metal-Band gegründet hatten. Zahlreiche Flyer waren in den umliegenden Bars und Kneipen verteilt worden. Jetzt klebten hier ihre Plakate. Es konnte nichts mehr schiefgehen. Ein Geräusch schreckte Bernard auf. Es wurde Zeit zu gehen. Hastig kniete er sich hin und packte alles zusammen, als er aus dem Augenwinkel eine Gestalt bemerkte. Er blieb in der Hocke und schaute langsam auf die andere Straßenseite. Dort flackerte eine Neonröhre, die sich tapfer gegen ihr Ableben wehrte. In diesem Flackern erkannte Bernard einen Mann. Er stand reglos da und blickte zu ihm herüber. Das Licht warf befremdliche Schatten hinter dem Mann an die Wand. Täuschte sich Bernard? Oder waren das riesige Schwingen, die sich wie Fledermausflügel hinter der Gestalt emporschoben? Hatten die Augen des Mannes rot aufgeleuchtet? Spielte sein Verstand verrückt? Er schloss die Augen und hoffte, dass er sich die unheimliche Erscheinung nur eingebildet hatte. Als er sie wieder öffnete, stand der Mann noch immer da, ohne Regung, starrend und eine dunkle Aura verbreitend. Aber die Schatten waren verschwunden. Bernard richtete sich auf. Er versuchte, die Situation zu entspannen und nickte dem Unheimlichen zu. Sein Gegenüber reagierte nicht. Bernard nahm den Eimer und eilte mit schnellen Schritten in Richtung der Treppe, die in der Mitte der Unterführung nach oben zum Bahnsteig führte. Er hechtete hoch und setzte sich dort auf eine Bank. Eimer und Pinsel stellte er ab. Er musste tief durchatmen. Was war das bitte für ein Typ gewesen? Wie erhofft, gab es hier einige Reisende, die auf den nächsten Nachtzug warteten. Sie verhielten sich völlig normal und das beruhigte Bernard wiederum. Köln war voll mit Verrückten. Das hatte er schon herausgefunden, kurz nachdem er mit seiner Mutter aus Paris hergezogen war. Aber dieser Mann wirkte bedrohlich. Bernard gab sich einen Ruck, stand auf und ging zurück zur Treppe. Er wollte nach Hause, stieg die Stufen hinunter und schaute vorsichtig um die Ecke. Da stand der Unheimliche. Er hatte die Straßenseite gewechselt und verweilte dort, wo Bernard eben seine Plakate aufgeklebt hatte. Er konnte ihn genau erkennen. Ein blonder, recht attraktiver Mann in seinem Alter. Aber der feine, beige Anzug passte nicht zu ihm. Er stand da und starrte auf die Plakate. Nein, das war nicht ganz korrekt. Er starrte auf seine Plakate. Dann ruckte der Kopf des Mannes zu ihm herum. Bernard wich sofort zurück und ging in Deckung. Sein Atem wurde schneller. Sein Herz schlug ihm bis zum Hals. Verdammt, der Typ war echt gruselig. Ob er ihn gesehen hatte? Eine volle Minute lang wartete er ab. Aber er wollte nach Hause. Daher fasste er all seinen Mut zusammen und schaute wieder langsam um die Ecke. Der Mann war weg. Aber wohin war er gegangen? Bernard schaute sich hektisch um. Der Mann blieb verschwunden. Erleichtert ging er durch die Unterführung. Seinen Auftrag für heute Nacht hatte er erfolgreich abgeschlossen. Einen letzten Blick warf er auf seine Plakate und blieb wie angewurzelt stehen. Das konnte nicht wahr sein. Eines der Plakate fehlte. Der Mann musste es abgerissen haben. Bernard hatte selbst schon Plakate von seinen Lieblingsbands mitgehen lassen. Aber das waren Plakate von bekannten Bands wie AC/DC, Slayer oder Slipknot. Aber seine Band, die Devil's Servants, gab es erst ein paar Monate. Richtige Fans existierten nicht. Oder fand der Unheimliche das Plakatdesign so überwältigend? Aber um ehrlich zu sein, war der Teufelskopf weniger originell. Es war eine Kopie eines Romancovers von John Sinclair, dem Geisterjäger. Warum zum Teufel hatte dieser Typ das getan? Was hatte ihn dazu gebracht, ausgerechnet sein Plakat zu stehlen? Und hatte er diese Schwingen wirklich gesehen? Waren die roten Augen nur Einbildung gewesen? Er ging weiter, und nach einer Weile fragte er sich nur noch eines: Wann zur Hölle kommt endlich das neue Album von Metallica raus?